Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Nachdem wir in der ersten Hälfte der Sendung die Filterblase aufgelöst haben, kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Einem Thema, das ganz weitreichende Bedeutung hat, denn es könnte zum Beispiel auch Amnesty International, Greenpeace, die Wikipedia und sogar die UNO betreffen. Denn die alle haben gemeinsam, dass sie eine Internetseite haben, die auf .org endet. Also nicht .de wie deutschlandfunkkultur.de oder .com wie facebook.com, sondern .org wie wikipedia.org.
Genau, und das Problem ist, dass die Firma, die .org betreut, verwaltet und organisiert, verkauft werden soll. Und das beunruhigt viele ExpertInnen, die das als Teil einer größeren Entwicklung sehen.
Die Idee eines wirklich globalen, freien, vernetzten Internets ist heute unter Beschuss. Und wenn man also ein globales, freies Internet erhalten will, dann muss man gucken, dass man diesen öffentlichen Kern schützt.
Das ist Daniel Völsen, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Den hatte ich letztes Jahr auf dem Internet Governance Forum getroffen. Ein weltweites Treffen von Vertretern von Netzkonzernen aus der Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, bei dem Jahr für Jahr über die Zukunft des Netzes geredet wird. Und diese Diskussion über die .org-Domain, die wird immer noch geführt und ExpertInnen finden sie auch sehr wichtig. Aber wie so oft, sie findet nur unter Spezialisten statt. Und wenn man sich versucht einzulösen, wird auch ziemlich schnell klar, warum. Die Geschichte kann einen nämlich mega schnell verwirren. Und deshalb versuchen wir das jetzt zu klären, Markus. Ja. Vielleicht als erstes mal, oder du erklärst uns das jetzt.
Ich gebe mein Bestes.
Vielleicht erstmal die Grundlagen, wofür steht denn .org? Ist diese Domain denn wichtiger als andere Domains?
Naja, jein, im Prinzip schon. Also es kommt aus einer Zeit, dass .org, als die Welt noch einfacher war, weil die Internetadressen im Prinzip in zwei Sorten eingeteilt waren. Diese sogenannten Top-Level-Domains, also alles, was am Ende einer Domain steht. Es gab die Länder-Domains, also zum Beispiel .de, .fr für Frankreich oder .us für die USA und die sogenannten generischen Domains, wie zum Beispiel .net, .com oder eben .org. Und das war alles noch sehr US-zentriert, also .net war für so technische Institutionen, auch Unis, .com für, nee, Unis waren Irde, Entschuldigung, .com für Firmen und .org für Organisation und vor allem eben auch gemeinnützige und ein bisschen Resterampe, alles, was woanders nicht reingepasst hat. Und es gibt aber noch mehr, aber diese drei, also .com, .net und .org, wurden lange von einer Firma betrieben und irgendwann wurde dann beschlossen, das ist zu großes Monopol und seitdem betrieb die PIR, PIR, Public Internet Registry, die .org-Domain und das ist nochmal was Besonderes, das ist eine Non-Profit-Firma und nicht nur das, diese Firma gehört zur Internet Society, ISOC. Das ist auch eine gemeinnützig weltweit agierende Institution, die sich um die Entwicklung des ganzen Internets kümmert. Und das heißt, sowohl inhaltlich als auch von der Organisationsstruktur ist .org ganz eng verknüpft mit dem Gedanken von Gemeinnützigkeit, Zugänglichkeit und Offenheit. Und das macht sie, auch wenn wir das vielleicht heutzutage in unserem Netzalltag gar nicht mehr so merken, schon zu etwas Besonderem.
Und wir können mal als Zwischenfazit festhalten, es ist ein Thema mit vielen, vielen, vielen Abkürzungen.
Definitiv, da kommen noch ein paar. Ich habe mich bemüht, sie kurz zu halten, aber wir kommen nicht drum rum.
Sehr gut. Also wenn man das Thema nur am Rande verfolgt, scheint, ich versuche es mal wiederzugeben, grundsätzlich erstmal folgendes passiert zu sein. Die Internet Society will ihre Firma PIR, also PIR eben, die Betreiberfirma von .org ist, an eine Firma namens Ethos Capital
verkauft. Halt, stopp. Im Prinzip ja, aber wenn man es juristisch ganz genau nimmt, nein, es ist alles sehr komplex. Ich versuche das nochmal, also einfach, aber komplexer zusammenzufassen. Es soll eine neue Institution geben, die PIR erstmal übernimmt und dann verkauft an Ethos Capital, die diese Firma dann aber mit Hilfe einer weiteren Gesellschaft, die eine Affiliate-Gesellschaft ist, kaufen will. Ob das jetzt Untergesellschaft heißt oder Geschäftspartner, das ist total unklar, weil man eben über diese dritte oder vierte Firma in unserer Diskussion schon so gut wie nichts weiß, also nicht, wem die gehört und auch nicht, wer die Chefs sind. Aber für die Auswirkungen und Diskussionen wird davon ausgegangen, und das machen wir jetzt eben in der Sendung auch so, dass ISOS sozusagen die treibende Kraft und Nutznießer dieser Transaktion sein wird.
Genau, und die Kritik an diesem Verkauf richtet sich ja anscheinend vor allem dagegen, was für eine Art Firma ISOS ist. Also ist sie profitorientiert? Nee, sie ist profitorientiert.
Genau, sie ist profitorientiert.
Von Kapitalgebern angetrieben. Und damit ja, zumindest so scheint es, das genaue Gegenteil von den bisherigen Betreibern der .org-Domain. Mhm. Weiß man denn genauer, wer dahinter steckt?
Es ist halt nicht so ganz genau klar, aber auch natürlich total spannend. Die müssen jetzt auch über 1 Milliarde Dollar aufbringen. Das soll der Kaufpreis sein. Ich habe unter anderem mit Wolfgang Kleinwächter darüber gesprochen. Der saß früher im Vorstand der ICANN, nächste Abkürzung, die Organisation, die unter anderem letztlich die Vergabe von Domainnamen, also auch den Verkauf von solchen Registraren, leitet und organisiert und bestimmen kann. Der ist da heute immer noch im Aufsichtsrat und ich habe ihn dazu befragt.
Ethos rechnet man den sogenannten Heuschrecken zu, wo die Milliarde herkommt, ist nicht ganz klar. Also ein Teil kommt wohl von erzkonservativen ehemaligen Politikern, Matt Romney, Ross Perot. Ein Drittel ist wohl von einer Bank, wo man nicht genau weiß, wo kommt die Bank her, was ist da dahinter. Das heißt, es gibt viel Grund zum Misstrauen, abgesehen davon, dass eben die ICANN Insider dort auch mitrühren in dem Brei, weil die sich natürlich genau auskennen.
Okay, jetzt habe ich mal die Ohren gespitzt, Markus. Ja. Denn mich würde jetzt mal doch interessieren, was genau daran problematisch ist, dass es ICANN Insider sind, weil der ICANN gehört die .org-Domain zwar nicht, aber sie legt die Regeln dafür fest, wie mit den Top-Level-Domains umgegangen wird. Zum Beispiel wurde ursprünglich mal festgelegt, dass die .org-Domains eine gewisse Preisspanne haben. Deswegen waren die ja bis jetzt so erschwinglich. Und die ICANN muss und kann auch über solche Verkäufe entscheiden oder sie blockieren. Also, dass da Insider sind, wäre ja erst dann problematisch, wenn sie irgendwie von ihrem Insiderwissen profitieren können. Gibt es da jetzt einen konkreten Verdacht schon?
Also, es wird über sehr viele Personalien gesprochen, die da eine Rolle spielen. Und zwei davon standen vom Anfang an im Mittelpunkt. Einerseits Fadi Chehade und andererseits Nora Abusita-Uri. Die haben beide bei der ICANN gearbeitet. Chehade war bis 2016 Vorsitzender der ICANN. Und er und Abusita-Uri haben nicht nur dort zusammengearbeitet. Jetzt könnte man denken, naja, selbes Geschäftsfeld, da kann es schon mal zu Überschneidungen kommen. Aber das Magazin The Register hat sich die Sache näher angeschaut und rausgefunden, dass Chehade die Webseite von ISIS Capital angemeldet hat. Und zwar nicht irgendwann, sondern kurz nachdem die ICANN im letzten Jahr angekündigt hat, diese Preisbegrenzung für .org, die es bis jetzt gab, aufzuheben. Ein weiterer Punkt, der Anlass zur Spekulation bietet, ist dann auch die Höhe des Kaufpreises.
Man kauft natürlich dann also nicht nur den heutigen Wert, sondern auch den zukünftigen Wert. Und da ist man eben rausgekommen bei 1,2 Milliarden Dollar. Manche sagen, das ist viel zu wenig. Die .org-Domain mit etwa 10 Millionen Registranten hat etwa einen Wert von vielleicht 3, 4 Milliarden oder 5 Milliarden.
Also eine auf Profit ausgelegte Firma von Leuten, die frühzeitig gewusst haben könnten, dass die Preisbegrenzung aufgehoben wurde, könnte .org Unterpreis kaufen und das sorgt dann eben für so einen Unwillen und auch für Gerüchte und Verdacht.
Das sind natürlich starke Vorwürfe, schwere Vorwürfe. Ist irgendwie belegt und bewiesen, dass da tatsächlich was schiefgelaufen ist?
Also bei ganz wenigen Dingen weiß man wirklich ganz genau, was da passiert ist. Man weiß konkret jetzt erstmal nur, wie da kommuniziert wurde, ist total schlecht gelaufen, weil die Welt wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Alles andere ist erstmal, das muss man wirklich auch ganz klar sagen, erstmal nur ein Verdacht. Es gibt halt Indizien. Jürgen Kuri, der stellvertretende Chefredakteur des Nachrichtendienstes Heise Online, fasst es so zusammen.
Ja, dieses Gerücht kommt jetzt auf, wobei man dazu sagen muss, das kann natürlich auch aus Interesse geleitet sein von Seiten derjenigen, die sich da gegen diesen Verkauf stellen.
Essos scheint sich bis jetzt noch nicht so wirklich dazu äußern zu wollen. The Register hatte Ende November zum Verhältnis von Chehade und Essos gefragt, aber nach eigenen Angaben bis jetzt gar keine Antwort bekommen.
Okay, wir halten erstmal fest, es ist nichts beweisbar, aber es ist auch wegen der zusätzlich gegründeten Firma, finde ich zumindest durchaus nachvollziehbar, dass das alles andere als gute Voraussetzungen sind. Und wir merken, zweite Feststellung, die Sache ist ganz schön kompliziert, weil wir haben jetzt erst die Voraussetzung für die eigentliche Diskussion um den Verkauf geschaffen und können jetzt eben über mögliche Auswirkungen reden. Und
jetzt geht's gerade erst richtig los.
Eine finde ich relativ offensichtlich. Eine profitorientierte Firma könnte einfach die Preise erhöhen, sodass Org-Domains in Zukunft viel teurer sind. Im Moment sind die ja relativ preiswert, rund 15 Euro im Jahr. Ist das eine der Befürchtungen und was wären die Konsequenzen?
Also das ist ganz interessant, weil das war in der Diskussion sehr früh ein ganz wichtiger Punkt, dass manche KritikerInnen gesagt haben, also diese Domain wird von NGOs, aktivistischen, auch kleinen Vereinigungen irgendwie genutzt. Da wäre ein Preisanstieg schlecht. Aber Das sehen tatsächlich nicht alle so. Wolfgang Kleinwächter zum Beispiel, der Internet-Governance-Experte und im Aufsichtsrat der ICANN, fände das sogar irgendwie ganz gut oder sieht zumindest Vorteile. Eine Erhöhung von 10%. Mehr haben die Besitzer, also die potenziellen neuen Besitzer gesagt, wollen sie pro Jahr erstmal nicht erhöhen. Könnte sich, so glaubt er zumindest, jeder leisten. Und man könnte damit auch Spekulanten, das gibt es auch, also Leute, die massiv Domainnamen horten, um sie dann meistbietend zu versteigern. Und denen könnte, glaubt er, mal einen Strich durch die Rechnung machen.
Wenn ich eine Million Domainnamen unter spekulativen Gesichtspunkten registriert habe und muss dann 10% mehr bezahlen, dann fällt das mir mit 100.000 auf die Füße. Das heißt also, eine mögliche Preiserhöhung wäre durchaus auch ein sinnvolles Instrument, um den Spekulanten im Domainnamenmarkt ein bisschen mehr den Boden unter den Füßen heiß zu machen.
Klingt doch so ein bisschen, der Markt regelt. Mhm. Und Markus Becke da von Netzpolitik.org, der Betreiber des Angebots dahinter oder der Kopf, hält diesen Preis zwar tatsächlich auch so nicht für unbedingt den relevantesten Punkt in der ganzen Debatte, aber hält das Argument, das kann sich ja eigentlich jeder leisten, doch für ein bisschen zu kurz gegriffen.
Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine westliche Debatte zu denken. 10%iger Anstieg im Jahr wäre doch kein Problem, weil die Preise ja eh schon so gering wären. Wir müssen uns mal anschauen, wie viele ehrenamtlich betriebene Initiativen im globalen Süden auch sehr bewusst .org-Domains gewählt haben und für Menschen im südlichen Subsahara-Afrika beispielsweise können Domainkosten schon eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob man sich überhaupt eine eigene Webseite leisten kann.
Okay, Geld kann also eine Rolle spielen, aber Markus, was ich mich jetzt gerade frage, Achtung, große These.
Okay, ich bin gespannt. Schieß los.
Wie wichtig oder ist es denn überhaupt noch wichtig heutzutage, dass man eine eigene Website hat? Also gerade auch, wenn man jetzt aktivistisch unterwegs ist im Netz. Ja, man kann Reichweite in sozialen Netzwerken erzielen. Für Videos gibt es YouTube, für lange Texte Blogging-Plattformen wie Medium. Brauche ich überhaupt noch eine eigene Webseite und brauche ich dann vor allem auch noch eine eigene Webseite, die mit .org endet?
Das ist eine Frage, wo ich so dachte, da ist vielleicht was dran. Ich habe mir am Anfang der Recherche auch gedacht, vielleicht ist das ja ein Punkt, wo das Ganze sich dann auch ein bisschen ins Leere verläuft. Aber während der Recherche sind ganz viele Dinge, wo man, da gibt es mehrere Seiten, das kann man so und so sehen. Aber bei der Frage, eine eigene Webseite ist wichtig, da waren sich alle wirklich sehr, sehr, sehr einig. Auch die, die das quasi beruflich oder sehr viel machen, dass sie sich für, sagen wir mal, das Markenbewusstsein oder den Markenkampf von Aktivismus beschäftigen.
Also es ist so, dass eine Webseite heute alleine durch ihre Anwesenheit Vertrauen steigert, weil sie quasi so etwas ist wie eine digitale Verkörperlichung. Und aus aktivistischer Sicht und der Frage, wie sicher ist das, was ich kommuniziere und wo ist es gelagert, ist es eben ein eigener Raum, den ich kontrollieren kann, unabhängig von Trends oder von bestimmten Plattformregelungen, die sich auch mal ändern können.
Das ist Janet Gusko. Sie arbeitet ehrenamtlich zu Fundraising und Strategie beim Center for Feminist Foreign Policy und ist auch Mitinitiatorin von der Initiative Wir sind der Osten. Und sie sagt ganz klar, also ja, soziale Medien braucht man natürlich heutzutage, um Reichweite auch zu erzeugen. Aber das Ding bei diesen sozialen Plattformen ist ja immer, man ist dort den Regelungen unterlegen, also in Plattformregelungen, auch wie viele Leute sehen das überhaupt, das weiß man alles nicht. Und für sie ist eine eigene Webseite deswegen unverzichtbar, einerseits um so eine eigene Homebase zu haben, andererseits für die eigene Identität und auch um bestimmen zu können, wie die Inhalte aussehen. Und für Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, für den ist das verständlicherweise ganz genauso und für den ist auch, man kennt es ja schon am Namen der Plattform, das .org ganz wichtig.
Als ich angefangen habe in Netzpolitik.org, war die E-Domain leider schon weg, aber für mich war offensichtlich, dass die Alternative für eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur, die mein Blog am Anfang auch schon war, eine .org-Domain sein sollte. .org war schon die gemeinwohlorientierte, nicht kommerzielle Seite des Netzes. Und das ist natürlich bis heute so der Standard bei Nichtregierungsorganisationen, um sich auch klar abzugrenzen und ein Zeichen zu setzen.
Das stimmt zwar, ne? Also es gibt bestimmte Leute, da können wir auch sagen, also wenn die jetzt umziehen müssen, das wäre auch ein großer Aufwand vielleicht. Und bei Netzpolitik.org gehört sie eben auch zum Markennamen, aber Janet Gusko hat dann auch darauf hingewiesen, dass es ja mittlerweile auch sehr viele Alternativen zu .org gibt.
Für gemeinnützige Organisationen je nach Thema oder soziale Bewegungen könnte es eben interessant sein, das .ngo zu nutzen oder .edu für Bildungsprojekte oder .cc für Creative Commons. Das heißt, das .org ist eine Möglichkeit unter mehreren, die ich heute nutzen kann, wenn ich in einer sozialen Bewegung oder aktivistisch arbeite.
Finde ich, klingt so ein bisschen nach Entwarnung. Also wenn man das jetzt alles zusammenfasst, was du und deine Tongeber gesagt haben, könnte man schon sagen, das sind unangenehme Konsequenzen, okay, aber keine, die nach einem irreparablen Schaden klingen. Genau damit waren wir aber, bitte?
Mir fällt gerade noch ein zu sagen, das gilt natürlich auch da, also das, ich gebe dir sozusagen recht, aber ich glaube auch da ist es die westliche Welt. Also ich glaube, bei all diesen Dingen, die sagen, man kann ja woanders hingehen und umziehen und sowas, das gilt für uns hier. Ich glaube, das, was Markus Beckedahl über die sozusagen ärmeren Regionen oder ärmeren AktivistInnen gesagt hat, das gilt schon da auch. Also nur mit Einschränkung würde ich dir da recht geben.
Okay, also weil wir waren ja damit eingestiegen, nämlich mit dieser These von Daniel Völzen. Hören wir nochmal ganz kurz.
Die Idee eines wirklich globalen, freien, vernetzten Internets ist heute unter Beschuss.
Genau, also doch irgendwie eine größere Gefahr da, weil du sagst, wir sehen es nur aus der westlichen Welt, ist natürlich wirklich ein Argument. Weil die Frage ist eben, wenn es nicht diese konkreten Auswirkungen für Domaininhaber sind, die halt für bestimmte Leute auch schon problematisch sein können, das habe ich verstanden. Aber worin besteht denn nun die Gefahr für das globale, freie, vernetzte Internet?
Na, die resultiert dann nochmal auf zwei Dingen, die dann nicht so konkret sind, sondern auf so eine Art Metaebene oder Abstraktionsebene kommen. Dem Profitinteresse des neuen Besitzers und der Art und Weise, wie der Verkauf abgewickelt wurden, die können da eben auf einer höheren Ebene zu Veränderungen des ganzen Netzes führen, weil das Profitinteresse könnte sich nicht nur direkt auf die Preise auswirken, sondern auch weitere Konsequenzen haben. Eine Sache, die zum Beispiel vorstellbar ist, ist eine ganz klassische Profitstrategie, die mir Wolfgang Kleinwächter noch mitgegeben hat.
Kann auch sein, dass die sagen, wir haben das für 1 Milliarde gekauft, jetzt verkaufen wir es wieder an der Börse für 2 Milliarden oder für 3 Milliarden, sodass also diese Org-Domain zum Spekulationsobjekt wird. Das sind alles die Befürchtungen, die die Community hat. Und die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Da kann man sich schon mal im Hinterkopf so bemerken, also es ist gar nicht sicher, was passiert denn jetzt danach. Mhm. Das können wir jetzt gar nicht so genau festlegen. Und selbst wenn das nicht passiert, könnte es Konsequenzen haben, denn die Firma könnte, wenn sie jetzt nicht die Preise erhebt, aber trotzdem aus Profitinteresse einfach an der technischen Infrastruktur sparen und die Zuverlässigkeit senken. Klar können wir jetzt sagen, gibt ja Alternative, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Weil es sind eben nicht nur die direkten Auswirkungen. Das hat mir der Informatiker Carsten Strothmann erklärt. Er sagt, der bisherige Betreiber
war auch immer einer der Vorreiter, wenn es um neue Technologien ging. Gerade um Privatsphäre und Sicherheitstechnologien, sowas wie DNSSEC, wurde in der Org-Domain als einer der ersten immer eingeführt. Das ist immer ja so eine Sache, die ganzen kommerziellen Top-Level-Domain-Betreiber, die haben an solchen Sicherheitstechnologien oft wenig Interesse, weil es dem Geschäft nicht dienlich ist.
Das .org, also der Domainbetreiber, hatte da so eine Art Vorreiterrolle und die könnte halt jetzt verloren gehen. Und für die gibt es auch gar keinen offensichtlichen Ersatz. Ne? Also wenn man bei der eigenen Domain sagen kann, dann gehe ich halt woanders hin. Es gibt momentan nicht so viele Institutionen, die sagen, wir bringen das Internet technisch nach vorne und müssen dabei nicht auf den Profit gucken. Und das gilt auch tatsächlich, also diese Zukunftsvision, die das mitgeliefert wird, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Dafür ist Carsten Strothmann selbst ein gutes Beispiel, denn diese Mitarbeit in diesen beiden großen Institutionen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also ICON und ICOS, die steht zumindest theoretisch jedem offen. Man kann einfach teilnehmen als interessierter Mensch. Es gibt natürlich auch da Strukturen und Vorstände, das hat man jetzt auch gesehen, aber eigentlich soll diese beiden Institutionen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Aber diese gesellschaftliche Teilhabe wurde jetzt gerade nicht ermöglicht, nicht eingebunden bei dieser Entscheidung und die Kritik wurde nicht gehört. Strothmann war eben Mitglied bei der Internet Society und ist jetzt ausgetreten und sieht auch ein Motivationsproblem für die Zukunft.
Was die ISOC auch mit dem ganzen Geld, was sie dadurch verdienen, dann anfangen wird. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die geäußert wurden, dass es schwierig ist, für einen Verein, der eigentlich durch Mitarbeit lebt, dann Mitarbeiter zu überzeugen, auch noch Mitglied zu werden, auch noch einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wenn über 1 Milliarde Euro, US-Dollar auf dem Konto liegt.
Und was hier in dem Kleinen mit dem Individuum Carsten Strothmann, könnte man sagen, passiert, das könnte auch im Größeren passieren. Und das ist die Befürchtung, wenn so zwei wichtige Institutionen jetzt gerade zur Reglementierung des Internets Stimmen ausschließen, die nicht dem Profit dienen, könnten sich diese gesellschaftlichen Akteure generell zurückziehen. Die haben bis jetzt dafür gesorgt, das Internet wird nicht ausschließlich nach kommerziellen Interessen weiterentwickelt, sondern auch nach gesellschaftlichen Gesichtspunkten. Und wenn das aufhört, dann ist man, also jetzt mal ganz platt gesagt, nicht mehr weit entfernt von dem Internet, was halt komplett von Facebook, Amazon, Google und dem Aktienmarkt irgendwie reguliert wird.
Ja, da schreit natürlich alles in mir. Wir müssen was tun, wir müssen das stoppen. Was kann man da machen? Und die Frage stellt sich ja wirklich, wie soll es jetzt weitergehen? Innerhalb der Tech-Community, habe ich mitbekommen, hat sich einiges an Widerstand formiert. Ich glaube, ist sogar extra eine neue Kooperative gegründet worden, die sich jetzt anbietet, .org zu übernehmen. Also man versucht irgendwie gegenzuhalten.
Ja, und dann ist mal wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, das Thema ist sehr komplex, weil diese Kooperative, da ist auch wiederum eine ehemalige Icon-Vorsitzende dabei, Esther Dyson, die ist auch nicht unumstritten, eben wegen der Nähe zu Icon und weil sie auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt als Streiterin für die Nichtkommerzialität aufgefallen ist. Aber andererseits versprechen sie da Gemeinnützigkeit und gesellschaftliche Kontrolle. Aber man weiß es eben nicht genau, was da passiert. Und es gibt momentan also noch keine Kraft, wo man sagt, die ist es unbedingt.
Und wie reagiert Ethos Capital, also die Org-Käufer, ist denen das alles wurscht?
Naja, die nehmen den öffentlichen Druck schon irgendwie wahr. Es gab jetzt so Aussagen, die klingen so nach, naja, wir werden uns schon gucken, dass wir das irgendwie nicht doll verändern und werden uns diesen Prinzipien auch verpflichten, den das bisher verfolgt wurde. Und wir wollen auch nur moderat die Preise erhöhen. Wolfgang Kleinwächter, mit dem ich gesprochen habe, der meint allerdings, naja, das hat als Versprechen eigentlich wenig Wert. Wenn man da wirklich was festhalten will, dann muss man das auch vertraglich eigentlich niederschreiben.
Okay, wie stehen die Chancen dafür, Markus, dass das jetzt passiert oder dass sich nochmal grundsätzlich was ändert?
Ich sag's ungern, aber ich weiß es nicht genau.
Ups.
Weil es formiert sich jetzt Widerstand. Also gerade in der Icon, die das letzte Wort haben, organisieren sich auch die einfachen Mitglieder, die mit genug Schwung tatsächlich auch das schaffen können. Also es gibt die rechtliche Möglichkeit, den Vorstand zu entlassen, der letztlich darüber entscheiden muss. Wenn das klappt, könnte alles passieren. Also es könnte eine vertragliche Bindung festgelegt werden, das Rückgängigmachen des Verkaufs, Übertragung an jemand anderen, vor allem eine Rückbesinnung auf diese gesellschaftliche Verpflichtung, die diese Org-Domain oder beziehungsweise die Betreiber bis jetzt hatten und auch, könnte man sagen, haben sollte. Es kann aber auch sein, dass das alles in die Hose geht und das Thema selbst und auch die Strukturen, die sind eben so komplex und undurchdringlich. Und ich sage das jetzt sozusagen nur ungern, aber wir haben in den letzten 20 Minuten nur die Oberfläche gekratzt dieses ganzen Themas, dass ich glaube, es wird schwer wird, da eine größere gesellschaftliche Masse aufzubauen. Also das wird niemand für .org auf die Straße gehen, prognostiziere ich mal, weil das Fachpublikum bleibt deswegen so ein bisschen unter sich. Von daher würde ich mir wünschen, dass sich da doch nochmal etwas ändert und sehe aber die Chancen dafür, dass das tatsächlich passiert, ein bisschen skeptisch.
Gut, aber ich stelle fest, dass wir noch im Prozess sind. Also es sind noch Dinge in Bewegung und möglicherweise können Dinge noch aufgehalten oder verändert oder anders gestaltet werden. Darum finde ich es, auch wenn du jetzt sagst, es war jetzt die Oberfläche, erstmal total spannend, überhaupt mal so den Durchblick zu bekommen in dieses Thema und das Thema so ein bisschen aus dieser Nische von Experten sozusagen rauszuholen und ein bisschen so weiter ins öffentliche Bewusstsein zu holen, sodass man eben wirklich da weiter dranbleiben kann und sich damit weiter befassen kann.
Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir einen kleinen sozusagen Durchblick verschaffen konnten zu dem Thema und werden natürlich dranbleiben und auch weiter berichten, wenn die Entscheidungen fallen oder gefallen worden sind.